Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und bin sehr dankbar für diesen Einstieg in unser Thema heute Morgen. Denn das ist ja oft so im Leben, da wünschen wir es uns, boah, wenn es doch anders gewesen wäre. Wenn ich Dinge nochmal anders angehen könnte. Wenn man mich fragt, Wilfried, ist alles Paletti? Klar, ich wünsche mir, dass alles irgendwo im Lot ist, dass das Leben funktioniert, dass es schön ist, dass alles auf Reihe ist, dass die Beziehungen gut laufen. Und irgendwann merkt man aber, boah, hab mich doch übernommen bei manchen Aufgaben. Krieg's nicht so hin, wie ich es mir gewünscht habe. Beziehungen, man verlässt einander so schnell. Worte werden gesprochen, die ich dann nicht mehr zurückholen kann. Die stehen einfach im Raum und richten das an, was sie so anrichten. Oder man hat die Gedanken, die einen so knechten. Mir tun heute die Leute leid, die aus dem Urlaub zurückkommen. Die sitzen kilometerlang im Stau. Und wussten Sie, dass die meisten Streitigkeiten zwischen Menschen auf dem Weg zum Urlaub sind und auf dem Weg zurück? Auf dem Weg hin, da war noch nichts vorbereitet, alles Arbeit, alles zusammenzukriegen, damit man hinkommt. Dann hat man so viele Erwartungen gehabt, dass das alles, was der Urlaub bringen sollte, und dann hat das nicht gebracht. Und jetzt auf dem Weg zurück hat man die unerfüllten Träume, vielleicht auch noch den Knatsch mit dem Auto. Ja, und du kannst nicht aussteigen, ne? Ist gar nicht so einfach. Und manchmal wünscht man sich, man könnte so einen Reset-Knopf drücken, dass man sagt, das Ganze noch einmal. Zurück zu einem Punkt, wo nochmal alles in Ordnung war und ich will es nochmal versuchen. Aber den haben wir so im Leben nicht. Wir auf jeden Fall als Menschen können schlecht zurückgehen in die Vergangenheit. Wir können drüber nachdenken, aber nicht mehr darin leben. Und dann kommen Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wozu lebe ich? Dann frage ich mich bei meiner Geburtstagsfeier, ist das denn jetzt wirklich alles? Oder muss das Leben nicht mehr bieten als das, was ich jetzt so habe? Ich möchte uns heute jemanden vorstellen, von dem haben wir schon am Anfang etwas gehört. Das war eine Person, der war ein Garant für Erfolg, für Reichtum, für Macht. Seine Handelsflotten fuhren auf allen Meeren. Er hatte Menschen, die reisten um die ganze Welt, um ihn zu besuchen und nur ihn zu hören. Er konnte das Leben in vollen Zügen genießen. Ihm stand ein ganzes Harem zur Verfügung. Bildung war ihm nicht fremd, er war klug und weise. Die Spaßgesellschaft hatte er erfunden und wie man feiert, das wusste er. Und seine Macht schien beinahe unbegrenzt. Dieser Mann gibt uns Weisheiten mit fürs Leben. Man kann ja heute diese Ratgeber-Serien kaufen, diese Managerbücher zum Erfolg. Und da gibt es eine ganze Menge Theorien. Und ich finde es erstaunlich, was dieser Mann sagt, nachdem er das Leben wirklich in der Fülle genossen hat, dann fasst er es zusammen und er sagt, alles ist vergänglich und vergeblich, sagt der Prediger. Nichts hat Bestand, ja alles ist völlig sinnlos. So kann man ganz schlecht ein Ratgeberbuch eröffnen. Ne? Das möchte eigentlich keiner hören. Das Leben ist ein Hauch, es ist frustrierend, es ist kurz, zum Teil vergeblich und es kann auch ohne Bedeutung gelebt werden. Warum ist es bedeutungslos? Er geht da weiter, er sagt, der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Was bringt's? Also du kommst zur Welt ohne Zähne. Du wirst in Windeln gepackt. Dann wächst er irgendwie da raus. Und wenn du älter wirst, dann fehlen dir wieder die Zähne und am Ende kommst du wieder in Windeln. Und was dazwischen liegt, das ist das Leben. Und dann fragst du dich, okay, ist es das alles gewesen? Da müsste doch noch mehr sein. Und dann mühst du dich ab und du arbeitest wie verrückt. Du baust deine Existenz auf, du baust dein Häuschen. Jetzt hast du alles da und weißt du was? Du kannst nichts mitnehmen. Du tust das nur für andere. Und die anderen, für die du es tust, die schätzen es zum Teil gar nicht. Die Amerikaner sind ja Weltmeister, wenn es darum geht, Statistiken zu erheben. Die sagen, dass sich 36% aller Amerikaner gehetzt fühlen, gehetzt durchs Leben laufen. Ein Manager wird im Tag durchschnittlich 202 Mal in seinen Aufgaben unterbrochen. Da schaffst du nicht viel. In einer 36-Stunden-Woche sucht man 3 Stunden lang auf dem Schreibtisch nach der Arbeit, die man tun möchte. Wir verbringen ein Jahr in unserem Leben damit, Objekte zu suchen, die wir verlegt haben. Und diese Objekte sind im Grunde nur 30 Zentimeter davon entfernt, wo wir sie hingelegt hatten. Wir schlafen wesentlich weniger. Seit die Elektrizität kam und der Strom da war und wir Licht haben, Man kann das sehen von 1910 an, da haben wir noch 9 Stunden im Durchschnitt geschlafen, 1950 8 Stunden, 1990 7 Stunden und heute sind es noch weniger. Das heißt, wir haben noch mehr Zeit, Leben zu gestalten und das zu tun, was wir gerne tun möchten. Und trotzdem, wir leiden unter Schlafstörungen. Man sagt, 22-28% aller Amerikaner haben beim Autofahren schon mal einen Sekundenschlaf erlebt. Ich kann nur eins sagen, fahrt nicht in den USA Auto. Das ist gefährlich. Wir sind gehetzt. So laufen wir durchs Leben. 54% der Menschen sagen, dass sie erschöpfter aus dem Urlaub zurückkommen, als sie hingefahren sind. Und 40% haben täglich Kontakt zu ihrem Büro, auch im Urlaub. Man fragt sich, was soll das alles? Alles Paletti? Ist das das Leben, was wir eigentlich leben wollen? Ich sag mal, wir leben ein gehetztes Leben auf hohem Niveau. In diesem Buch Prediger, was dieser König Salomo geschrieben hat, dieser weise Mann, da gibt es einen Begriff, der kommt über 30 Mal vor. Und er sagt, da ist nichts Neues unter der Sonne. Und dieser Begriff unter der Sonne ist so ein Schlüsselbegriff, um das zu verstehen, was dieser Mann einem vermitteln wollte. Er wollte sagen, dass ein Leben in sich selbst, ohne den Faktor Gott und Ewigkeit, uns nicht das bringen wird, wonach wir uns sehnen. Wenn dieses Leben alles ist, was da ist, dann ist alles bedeutungslos, alles sinnlos, es ist nicht genug. Und bei uns, jede Generation meint, wir ändern die Welt, wir machen es zu einem besseren Platz, wir glauben, wir sind der Höhepunkt der Evolution, wir können es besser. Beate Backenköhler hat ein Gedicht geschrieben, darin heißt es, heute haben wir größere Häuser, aber kleinere Familien. Mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit. Mehr Wissen, aber weniger Urteilsvermögen. Mehr Berater, aber größere Probleme. Wir sind wohlhabender als je zuvor. Auf dieser Erde ist unwahrscheinlich viel Reichtum, aber alle 5 Sekunden stirbt und verhungert ein Kind. In dieser reichen, reichen Welt. Wir haben Friedensinitiativen ohne Ende. Wir können unsere Diplomaten rund um die Erde schicken. Und wir haben mehr Kriegsschauplätze und mehr Streit als je zuvor. Wir haben medizinische Erkenntnisse, die kontinuierlich wachsen. Wir haben den DNA-Code entschlüsselt und experimentieren jetzt damit, nur um festzustellen, dass es neue Krankheiten gibt, neue Entwicklungen und es uns nicht weiterbringt. Ich benutze gerne dieses Bild von einem Trainingsfahrrad. Kennen Sie vielleicht auch, ne? Das Gute an dem Fahrrad ist, es bewegt sich nicht fort. Ne? Man steht an einem Ort und man kann dann trampeln und sich was für die Gesundheit tun. Ich habe manchmal so den Eindruck, das ist unser Leben. Wir sitzen auf einem solchen Rad und dann fangen wir an zu trampeln und wir trampeln schneller und wir meinen Wunders, was wir erreichen. Aber wir erreichen gar nichts. Und dann kommt der Nächste und sagt, komm, lass mich mal, ich kann das noch schneller. Aber es bringt uns nichts. Wir leben, ohne zugeben zu wollen, dass wir nicht so wichtig sind, wie wir meinen, dass wir es sind. Wenn man hier weiterliest in diesem Buch des Predigers, da heißt es, Generationen kommen und gehen, nur die Erde bleibt für alle Zeit bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unter, dann eilt sie dorthin, wo sie aufs Neue aufgeht. Der Wind weht bald von Norden, bald von Süden, ruhelos dreht er sich. Schlägt ständig um und am Ende kommt er wieder aus der alten Richtung. Unaufhörlich fließen die Flüsse, sie alle münden ins Meer. Und doch wird das Meer niemals voll. Und die Welt ist noch da. Wir haben so den Eindruck, dass wir meinen, unser Leben verläuft linear. Dass wir sagen, wir sind so auf einer Lebensspur und da entwickelt sich das hin und es geht immer aufwärts. Sehr schnell merken wir, dass es nicht nur im Leben aufwärts geht. Aber ist unser Leben wirklich so eine geradlinige Entwicklung? John Nesbitt, er war der Erste, der sich als Zukunftstrendforscher hingesetzt hat und gesagt hat, lasst uns mal die Trends nehmen, die wir heute haben. Und was würde passieren, wenn diese Entwicklungen sich kontinuierlich weiterentwickeln? Das Interessante war, als sein Buch dann in den 90er Jahren rausgekommen, auf dem Markt dann war, als es gedruckt war, waren von den 10 Megatrends, die er festgelegt hatte, 3 schon überholt. So schnell geht das. Das Leben ist mehr als ein Kreislauf. Alles dreht sich im Kreis. Da ist nichts Neues unter der Sonne. Wir sind vielleicht in Bewegung, aber Bewegung bedeutet nicht Fortschritt. Wir sind ständig auf der Suche. Immer gibt es was Neues. Dazu sagt hier der Prediger, nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr er sich darum bemüht. Das Auge sieht sich niemals satt und auch das Ohr hat nie genug gehört. Uns juckt es nach Informationen. Wir möchten nichts verpassen. Und ich weiß nicht, ob man das schon mal erlebt hat, wenn man mal 2 Wochen Urlaub hatte, wo es keine Internetverbindung gab, wo es kein Fernsehen gab, wo man noch nicht mal Radioempfang hatte, wo man von allem abgeschottet war. Und man kommt zurück und man merkt, boah, es ist unwahrscheinlich viel passiert, aber ich habe nichts verpasst. Man merkt auf einmal, das ist schon alles da gewesen. Klar, jetzt hat sich das mal dort oder hier wiederholt, aber nichts Neues unter der Sonne. Wir leben in dieser Erlebnisgesellschaft. Wir wollen ständig erfahren. Man fährt ja nicht mehr in den Urlaub, um sich zu erholen. Man muss ja was erlebt haben. Wehe, du kommst zurück und kannst dir erzählen, was du alles erlebt hast. Ne? Das geht doch nicht. Wir kämpfen um Bedeutung. Wir definieren uns über Titel, Status und Einfluss. Wir haben, wenn wir bei uns von Neues Leben aus Freizeiten durchführen, dann haben wir so am Anfang, die Leute kennen sich ja nicht, so Spiele, wo man einander besser kennenlernen kann. Und eins dieser Spiele ist, dass man 4 Dinge über sich sagen soll, aber eins dieser Dinge darf nicht stimmen. Und dann die Leute in dieser Gruppe müssen dann raten, welches dieser Dinge nicht stimmt. Und ich habe da immer einen tollen Erfolg drin, weil eine meiner Antworten ist, da sage ich, ich habe mit Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl Kaffee getrunken. Und alle kreuzen das an und sagen, das stimmt nicht. Doch, habe ich, hier im Bundeskanzleramt. Okay, ich war ein kleiner Vertreter bei einer Pressekonferenz, saß ganz hinten am Tisch, habe da auch wenig mitbekommen, ja, aber ich habe mit ihm an einem großen, langen Tisch Kaffee getrunken. Was immer es bedeutet, wer weiß heute noch, wer Kohl ist. Ja, ich sag mal, es geht ja alles weiter. Hier heißt es, niemand denkt mehr an das, was früher geschehen ist. Und auch an die Taten unserer Nachkommen werden sich deren Kinder einmal nicht mehr erinnern. Wer kann denn noch sagen, welche Politiker wichtig waren vor 10, 15 Jahren? Da gibt es vielleicht ein paar, die durch ihre Entscheidungen herausragen, aber die meisten sind doch schon wieder in Vergessenheit. Das geht so schnell. Dieser Prediger mit all seiner Weisheit, er geht noch weiter. Er erforscht diese Option der Weisheit. Je mehr du weißt, umso mehr weißt du, dass du eigentlich nichts weißt. Und dazu kommt dann auch noch der Schmerz, den das Wissen mit sich bringt. Du weißt noch mehr, was nicht in Ordnung ist. Du weißt noch mehr, was wir nicht ändern können. Und jetzt wissen wir auch, dass alles, was wir denken, schreiben und tun, dank Prismen überall bekannt ist und mitgelesen wird. Ich glaube, dieser Salomo hat der Menschheit einen Riesengefallen getan. Er ist nämlich hingegangen und er hat so die 6 Hauptbereiche, die die Suche des Lebens beinhalten, studiert. Die Bereiche, wo wir Menschen versuchen, unsere Zufriedenheit, unser Glück zu finden. Im Bereich Reichtum, der Kerl war reich. Der hatte Kohle ohne Ende. Im Bereich der Macht, er hatte ein Riesenimperium. Und das Schöne war, er hat in seinem Reich 40 Jahre lang Frieden. Kein Krach, kein Streit, kein Krieg. Er hat das getan, was die Menschen auch getan haben, im Blick auf Religion, dieses Suchen des Menschen nach Gott. Auch da war er federführend drin. Dank der vielen Frauen, die er hatte, die alle unterschiedliche religiöse und ethnische Hintergründe hatten, hatte er sich ganz viele Tempel für viele Religionen bauen lassen. Er wusste, was Religion alles beinhaltet und welche möglichen Götter es gibt. Weisheit und Wissen, wie gesagt, die Leute reisten um die halbe Welt, nur um seine weisen Sprüche zu hören. Und selbst heute sagen wir noch, das war ein salomonisches Urteil, weil es weise war und gerecht. Bedeutung, er war wichtig. Ohne ihn lief nichts. Und wie gesagt, Erfahrungen, er hat die Erlebnisgesellschaft erfunden. Er wusste, wie man Feste feiert. Wenn man das dann nachliest in diesem Buch Prediger, in diesem 1. Kapitel, da heißt es an einer Stelle, diesem 15. Vers, da ist sein Fazit, sein Schlussstrich. Was krumm gewachsen ist, kann man nicht gerade biegen. Und was nicht da ist, das kann man nicht zählen. Wir können so viel machen, wie wir wollen. Nichts Neues unter der Sonne. Aus uns heraus kriegen wir das nicht gewendet. Wir schaffen keine bessere Welt. Wir können vieles verbessern, aber damit haben wir keine bessere Welt. Wir können uns einsetzen, dass es gerechter wird, Aber wir haben immer noch nicht Gerechtigkeit auf dieser Welt. Unter der Sonne finden wir keine Lösung für unser Leben. Auch im Blick für ein Leben nach dem Tod. Wir können viel entdecken, aber wir benötigen die Hilfe, die die Grenzen unseres Lebens übersteigt. Uns muss etwas offenbart werden. Und das ist ja genau, was Gott der Schöpfer für den Menschen getan hat. Er hat sich offenbart. Er hat sich offenbart durch ein Volk, das er erwählt hat, das er geführt und geleitet hat, dem er Gebote gegeben hat, dem er gezeigt hat, euer Leben kann Bedeutung haben, wenn ihr in Gemeinschaft und Verbindung mit mir lebt. Er hat diesem Volk Propheten geschickt, Menschen, die ihnen die Botschaft gebracht haben, die aus dem Herzen Gottes kamen, die Richtlinien, die gut für ihr Leben sind. Und mehr als das, er hat am Ende sogar, hat er seinen eigenen Sohn gesandt, damit Menschen in diese Gemeinschaft, alle Menschen in diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hineinkommen können. Gott kommt in diese Welt aus der Ewigkeit hinein in unsere Zeit, mitten in unseren Lebenslauf. Und wir fragen uns, warum nehmen wir das nicht wahr? Wenn wir ehrlich sind, wir entwickeln uns zurzeit in unserer Gesellschaft von der Prämodernen hin zur Postmodernen. Ja, die Prämoderne, die hatte noch etwas, was sie Wahrheit nannte und sagte, boah, das stimmt, daran halte ich mich fest. Die Moderne sagt, puh, da gibt es noch andere Wahrheiten. Da kannst du noch andere Dinge ausprobieren und stellst sie nebeneinander. Und die Postmoderne sagt, nee, Leute, ich baue mir meine eigene Wahrheit. Ich stückel mir das zusammen, so wie es für mich passt. Ich bin mir mein eigener Gott. Warum nehmen wir aber diesen Gott, der aus der Ewigkeit hineinkommt, in unsere Zeit nicht wahr? Warum können wir nicht glauben? Ich glaube, dafür gibt es so drei Dinge, die wir erfüllen oder erkennen müssen. Drei Schritte, die wir gehen müssen. Und die möchte ich uns gerne heute Morgen mitgeben. Das erste fängt an, ich muss darauf vertrauen und glauben und überzeugt sein, dass Gott es gut mit mir meint. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich von Gott losgelöst hat. Und die Bibel sagt, dass Gott sie dahingegeben hat. Das heißt, der Mensch kann seinen eigenen freien Willen verfolgen und nachgehen. Aber dieses von Gott losgelöste Leben hat auch seine Konsequenzen. Und es ist ein Leben in Zerbruch und in der Zerstörung. Und wenn ich diese Welt dann sehe, die auch so im Zerfall ist, dann frage ich mich natürlich, wo ist dieser gute Gott? Es ist schwierig, an einen guten Gott zu glauben, wenn ich diese gottlose Welt betrachte. Vielleicht muss man da zurückgehen zum Anfang, zu dem Punkt, wo der Mensch seine Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, verloren hat. Das können Sie nachlesen in diesem Buch der Bibel, im Alten Testament auf den ersten Seiten. Da ist eine Begegnung, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Er hat ihn in einen herrlichen Garten hineingesetzt und hat ihm Freiheit gegeben, sein Leben zu gestalten, so wie er möchte. Es gab nur eine Regel, und die war, dass in der Mitte dieses Gartens ein Baum stand, von dessen Früchten er nicht essen sollte. Und dann kam ja das, was vielleicht bei den Menschen kommen muss, diese Versuchung, dieses Hinterfragtwerden. Und dann heißt es hier, der Widersacher Gottes, er sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und da gibt es so vier, ich nenne das mal Grundlügen drin, die uns bis heute verkündigt werden. Das erste ist ewiges Leben, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das Leben geht einfach immer weiter und da gibt es unterschiedliche Dinge. Und unsere Nachbarn, die gehen ins Licht, das ist so in ihrer Philosophie. Die anderen wissen nicht, wo sie hingehen, aber sie gehen irgendwo hin, sehr unterschiedlich. Dann gibt es die Erkenntnis, eure Augen werden aufgetan, zu erkennen, das Göttliche, sich selber zu erkennen. Ich habe mal in einem Tagungsraum, wo Leute vor uns da waren mit einer anderen Konferenz, fand ich Unterlagen, da stand drin, wenn man das so durchlas, es war über eine Reflexmassage, da stand dann drin, entdecken Sie das Göttliche in sich, entdecken Sie, Sie sind Gott. Und ich dachte mir, toll, was ich durch Fußmassage alles erreichen kann. Aber es ist ja nichts Neues, Erkenntnis, Maßstab. Wir wissen, was gut und böse ist. Und Gott sein wie Gott. Wir haben ein Büro in Berlin und auf der Straße, wo unser Büro ist, am Ende war eine sehr schöne große Kirche und wir haben uns dort mit der Pfarrerin zusammengetan, haben gesagt, wir machen gerne hier so eine Fotoausstellung, wir haben einen sehr guten Fotografen und wir würden die Leute hier auf der Straße, die ihr Leben einfach befragen und quasi so die Straße als Kommunität ein bisschen darstellen. Und dann hat man so mit 40 Leuten ungefähr Gespräche geführt, man hat sie fotografiert. Und eine der Fragen war, wer oder was ist für sie Gott? Und die meisten der Leute, die auf dieser Straße in Berlin Mitte leben, haben gesagt, ich bin mein Gott. Ich bestimme mein Leben. Das Interessante ist, diese Dinge, was da versprochen worden ist, das gibt es bis heute noch. Aber eigentlich, die Grundaussage war ja eine ganz andere. Die Grundaussage war doch die, dass dem Menschen gesagt wurde, dieser Gott meint es nicht gut mit dir. Dass er dir nicht erlaubt, von der Frucht dieses Baumes zu essen, dass ein ganz gemeiner, hinterhältiger Gott, dass du das nicht darfst. Und da wird Misstrauen gesät. Da war auf einmal nicht mal ein Vertrauen auf die Güte Gottes, dass er es gut mit uns machen möchte und gut mit uns meint. Und dasselbe haben wir heute auch. Dieses Misstrauen, diese Unzufriedenheit. Dann ist man unzufrieden mit, wie man aussieht, wie die Arbeit ist, die Fähigkeiten, die man hat, die Finanzen, die nicht stimmen, den Charakter, den man mitbekommen hat. Und da, wo ich an der Güte Gottes zweifle, da kommen auch die Sorgen. Die Sorgen, wie kriege ich mein Leben auf Reihe? Und da muss man dafür kämpfen und man setzt sich ein und man ackert und die Ellbogen werden ausgefahren. Wenn man nochmal zurückgeht zu diesem ersten Buch der Bibel, da muss man sagen, der Mensch wurde verblendet. Er sah nicht mehr all die Möglichkeiten, die er hatte. Er war fixiert auf eine Sache. Die vielen Bäume, von denen er essen durfte, waren ihm auf einmal nicht mehr bewusst. Und jetzt darf ich dich heute Morgen fragen, wie siehst du das in deinem Verhältnis zu Gott? Bist du davon überzeugt, dass dieser Gott, auch wenn du ihn vielleicht im Detail nicht verstehst und auch nicht nachvollziehen kannst, viele der Dinge, die er zulässt und macht, bist du davon überzeugt, dass er es gut mit dir meint? Dass er ein Schöpfer ist, der einen Plan hat, der sagt, ich möchte dein Leben so gestalten, dass es ein bedeutungsvolles Leben ist. Und nicht nur für Zeit, sondern auch für Ewigkeit. Wenn du dieses Grundvertrauen dem Schöpfer Gott nicht entgegenbringst, wirst du dich ihm nie zuwenden. Und deshalb ist dieser erste Ausgangspunkt, dass wir sagen müssen, ich möchte diesem Gott vertrauen. Ein Reset, ein Neuanfang ist nicht möglich ohne Vertrauen. Und erst wenn ich vertraue, werde ich merken, dass das, was Jesus gesagt hat, wirklich stimmt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Dieser Schritt des Vertrauens bringt mich hinein in diese Beziehung mit dem lebendigen Gott. Aber da gibt es eine zweite Voraussetzung. Und die hat damit zu tun, dass wir erkennen müssen als Menschen, dass wir verantwortlich sind für alles, was wir tun. Und ich sage immer so, wir als Menschen sind ja geboren mit einem Schuldverlagerungsmechanismus. Den haben wir alle in uns drin. Wir sind es nie gewesen, wir haben es nicht gemacht, es waren die anderen. Ein Freund von mir, der erzählte mir aus seiner Kindheit, als er in die erste Klasse ging und das Schreiben lernte, also Buchstaben und Zahlen, da hat er richtig tüchtig geübt, auch zu Hause. Auch auf der neuen Tapete im Kinderzimmer. Er hat das sehr groß dargestellt und die Mutter kommt rein und sie sieht das, ist total frustriert und fragt, wer war das? Und er, die kleine Schwester. Mutter schnappt sich die kleine Schwester, will die kleine Schwester gerade eine kleine Belohnung dafür geben. Da fällt ihr ein, die kleine Schwester kann noch gar nicht schreiben. Und dann hat er die Belohnung bekommen. Ja, das ist aber in uns drin. Wir sind ja auch so. Wie war das denn da in diesem ersten Kapitel der Bibel, als Gott den Menschen zur Rede stellte und sagte, was hast du getan? Die Frage, hast du von dieser Frucht gegessen? Das ist so eine Frage, die jedes weitere Gespräch tötet, weil du kannst mit Ja und Nein beantworten. Das ist kein Gesprächsöffner. Ja, und was sagt Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, die. Ne? Wir sind einfach mit diesem Schuldverlagerungsmechanismus auf dieser Welt. Wenn ich Gott Vertrauen schenken möchte und in Beziehung mit Gott leben möchte, wenn ich ja erfahren möchte, was es heißt, wenn ein neues Leben in mein Leben hineinkommt, dann muss ich mich dieser Verantwortung stellen, die ich habe. Und ich weiß, wir alle haben unsere Prägung. Ich habe 4 Jahre Jungeninternat hinter mir. Und ich sage immer, wenn Leute es hören wollen, jede Macke meines Charakters kann ich mit den 4 Jahren Jungeninternat erklären. Das war eine harte Schule. Aber es hat mir ermöglicht, mit 16, 17 Jahren auszuwandern, nach Kanada zu ziehen, ein ganz anderes Leben zu führen. Das ist alles Teil meiner Lebensgeschichte. Aber ich kann genau erklären, aus welchen Umständen und weshalb ich so bin, wie ich bin. Aber die Botschaft der Bibel ist, keiner muss so bleiben, wie er ist. Meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Zukunft. Sondern ich werde bestimmt von einem Gott, der mit mir Gemeinschaft haben möchte. Und wenn ich mich meiner Vergangenheit stelle und sage, das ist in meinem Leben verkehrt gelaufen, das ist Schuld, das ist nicht richtig, das bringe ich diesem Gott. Dann erlebe ich dieses Dritte, nämlich, dass ich die Vergebung und das Angebot Gottes verstehe, was er in Jesus Christus angeboten hat. Gott hat sich einen Weg erarbeitet, um uns Menschen in die Gemeinschaft mit ihm hineinzubringen. Und dieser Weg hat zu tun mit dieser Person Jesus. Einmal mit seiner Person, der Sohn Gottes, der aus der Ewigkeit in die Zeit hineinkam, der die Herrlichkeit, alles, was er bei seinem Vater im Himmel hatte, aufgegeben hat, um in unsere Welt hineinzukommen, der gelebt hat wie wir, der uns versteht, der weiß, was Anfechtungen sind, der weiß, was Not ist, der weiß, was Hungern ist, der weiß, was Krach in der Beziehung ist, der all diese Dinge gekannt hat. Er ist Mensch geworden. Und er hat auf dieser Erde ein Leben gelebt in lebendiger Beziehung zu dem Vater. Ein Leben ohne Sünde und Schuld. Und dann hat er ein Werk vollbracht, nämlich er hat dieses sein Leben, das er vor Gott Bestand hat, hat er Gott als Opfer zur Verfügung gestellt, damit in diesem Opfer wir leben können. Dass das ein Schwamm ist, der alle unsere Sünde und Schuld wegwischt, wenn wir sie zu diesem Jesus bringen. Dieses Werk, das Jesus vollbracht hat. Jesus hat das ja alles persönlich nicht gewusst, was es heißt, zu lügen, zu stehlen, zu hintergehen, zu betrügen. Das kannte er erst, als er am Kreuz hing und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil da hat Gott alle Sünde und Schuld unseres Lebens auf ihn gelegt. Und wenn ich in Beziehung mit Gott leben möchte, dann gehe ich diesen dritten Schritt und sage, ich möchte das annehmen, was Jesus für mich getan hat. Und dann wird auf einmal dieses Wort Jesu lebendig. Da merke ich auf einmal, dass die Bibel nicht nur ein Buch ist mit vielen Seiten, sondern dass der lebendige Gott zu mir spricht. Dass er mir zeigt, was richtig und gut ist für mein Leben. Dass er mir sogar durch seinen Geist die Kraft gibt, andere zu lieben, wo ich gar nicht das Liebenswürdiges finde. Wo er mir die Kraft schenkt, zu vergeben, die zweite Meile zu gehen. Wo er mir Zufriedenheit ins Herz hineinlegt, auch wenn das Leben nicht fair und gerecht sich mit mir gerade abgibt. Ich merke auf einmal, da ist ein Gott, der bei mir ist. So was möchte Gott von uns? Er möchte, dass wir eigentlich aus dieser Spirale des Lebens aussteigen und hineinkommen in sein Leben. Und das verlangt halt eine Entscheidung. Die Bibel nennt das Buße. Und wir in unserem Sprachgebrauch verbinden mit Buße immer, oh, büßen, da musst du was bezahlen, Bußgeld. Ja, da gibt es so Leute in Flensburg, mit denen habe ich es auch so. Also, ja, nicht gut. Ja, also wir wollen das eigentlich nicht. Aber das biblische Wort für Buße ist ein anderes Wort. Es bedeutet Umkehr. Es bedeutet eigentlich ein Abwenden von dem, was ich vorher als meine Lebensgrundlage gehabt habe und ein Hinwenden zu dem, was Gott mir anbietet in Jesus Christus. Das Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Und diese Kehrtwendung ist man nennt es eine Bekehrung. Ich gehe in einen neuen Weg hinein. Und das verändert mein Leben. In der Bibel wird sogar von einer zweifachen Buße gesprochen. Einmal diese grundsätzliche Buße, wo ich sage, früher mein Leben ohne Gott, jetzt mein Leben mit Gott. Und dann kommt die entscheidende, für mich auf jeden Fall, und die interessante, wo man sagt, früher habe ich so gelebt, heute lebe ich aber so, weil ich dem Wort Gottes und seinen Verheißungen und seinen Weisungen vertraue. Und da wird Christian interessant. Leute, die nur im Kopf haben und denken, ach ja, da ist ein Gott, der ist für mich gestorben, der hat alles gut gemacht, ist alles schön in Butter, ich habe das so als Lebensversicherung hinten in der Tasche, das kann ich dann mal irgendwann zeigen, wenn ich es brauche. Nee, so funktioniert das nicht. Es funktioniert da, wo ich sage, diese Entscheidung, die ich dort getroffen habe, die Lebensführung meines eigenen Lebens in Gottes Hand hineinzulegen, seine Vergebung anzunehmen, damit beginnt ein neues Leben. Aber ein solches neues Leben hat immer einen Startpunkt. Es ist wie eine Geburt. Vielleicht brauchen wir eine lange Schwangerschaft bis dahin, aber es muss zu dieser Geburt kommen. Und heute Morgen kann vielleicht dieser Gottesdienst für den einen oder den anderen ein solcher Geburtspunkt sein. Vielleicht für diese, ich nenne das mal erste Buße, diese erste Umkehr, wo man sagt, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich mein Leben ohne Gott gelebt. Ich möchte jetzt mich nach Gott und seinem Leben, seinem Heil, seinen Verheißungen ausrichten. Oder sie sagen vielleicht, eigentlich habe ich das ja mal schon getan, diese Entscheidung getroffen, Aber mein Alltag spiegelt das in keiner Weise wider. Ich lebe genauso wie die anderen, die den lieben Gott einen lieben Gott sein lassen. Meine Werte sind nicht die Werte, die in Gottes Wort stehen. Und ich gehe auch nicht zu diesem Gott hin und bitte ihn, dass er mir die Kraft gibt, anders zu leben. Weil das ist ja das Schöne. Wir haben nicht nur einen Gott, der sagt, das sind die Lebensgebote, befolge ihn. Wir haben einen Gott, der sagt, ich werde dir auch durch meinen Geist die Kraft geben, diesen Geboten zu folgen und in diesem Leben zu wandeln. Nur beides verlangt eine Entscheidung. Und ich möchte gleich ein Gebet sprechen. Und Entscheidungen fangen ja an in unserem Denken, indem wir es formulieren und Gott einfach sagen. Und wenn heute Morgen für dich dieser Zeitpunkt der Entscheidung dran ist, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach im Stillen dieses Gebet mitsprichst. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Ich habe verstanden, dass unter der Sonne keine Veränderung ist, sondern nur durch dich und durch deinen Sohn Jesus Christus. Und deshalb bringe ich dir mein Leben. Bitte, dass du alle Sünde und Schuld mir vergibst und ich erkenne, dass dafür Jesus gestorben ist. Und ich bitte dich auch, dass du Wohnung nimmst in meinem Leben, dass du mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass sich mein Leben so ändert, dass Menschen erkennen können, dass ich zu dir gehöre und du mein Leben führst und leitest. Hilf du mir dabei und ich danke dir dafür, dass du mir hilfst. Amen. Wenn Sie so ein Gebet mitgesprochen haben, vielleicht zum ersten Mal, dann möchte ich Ihnen gerne noch so eine kleine Schrift mitgeben, wo bist du, Gott? Das erklärt nochmal diesen Prozess der Veränderung, ein Leben ohne Gott hin zu einem Leben mit dem lebendigen Gott. Wenn Sie das haben möchten, können Sie mich gleich am Ende des Gottesdienstes gerne ansprechen.